Jesus geliebt und gehasst. Das ist mein Predigtthema heute. Ich möchte uns Jesus ein bisschen vorstellen, wie er eigentlich war, wie er hier auf der Erde angenommen ist, wie er reagiert hat und so weiter, dass uns Jesus ein bisschen nahe kommt. Bist du gerne geliebt? Ich auch. Ich mag nicht so gerne, wenn man mich nicht mag. Genau. Ich werde nicht so gerne kritisiert. Ich möchte lieber allen alles recht machen. Das geht nicht immer, das weiß ich, aber so möchte ich gerne. Bei Politikern, da fällt mir das auch immer auf. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber ich habe so das Gefühl, bei den Politikern, vor allen Dingen je näher der Wahltermin rückt, ja, desto geschliffener werden die Aussagen, desto weniger muten sie uns was zu. Sie gucken immer auf die Umfragewerte, ja, und sobald das ein bisschen runtergeht, da suchen sie irgendwelche Gründe und dann versprechen sie einem sonst was. Genau. Die Frage ist, ob das bei Jesus auch so war. Er hat ja allen Grund gehabt, beliebt zu sein, ja, er wollte eine Botschaft den Menschen weitergeben und dazu ist es immer gut, beliebt zu sein und auch bei den Menschen anzukommen. Genau. Aber ging es ihm wirklich um Beliebtheit oder ging es ihm um Glaubwürdigkeit? Jedenfalls erlebte er beides, dass er geliebt wurde, aber genauso, dass er gehasst wurde. Und wir fangen mal mit Geliebtsein an. Geliebtsein ist immer das Schönere, genau. Jesus tat ganz viele Wunder. Überall, da wo er hinkam, fast überall, wo er hinkam, hat er Wunder. Und sehr schnell hatte sich die Nachricht von ihm verbreitet. Das ging von Mund zu Mund rasend schnell durch ganz Israel durch. Damals gab es noch keine sozialen Netzwerke. Heute geht das genauso schnell, ja, aber meistens über Handy. Zack, zack, zack. Was ganz Tolles musst du unbedingt sehen und ja, alle Leute kommen an. Das ging damals nicht. Da gab es noch nicht mal Zeitungen, kein Radio, kein Fernsehen. Das ging also nur von Mund zu Mund. Das musste erzählt werden. Aber rasend schnell hatte sich die Nachricht von Jesus verbreitet. Und ganz viele Menschen kamen, um ihn zu sehen. Und ich lese jetzt mal einen längeren Abschnitt, den kennt ihr sicherlich. Und trotz alledem, ich lese den mal komplett. Johannes 6, 1 bis 15. Einige Zeit später fuhr Jesus an das Ostufer des Sees von Galiläa, den man auch den See von Tiberias nennt. Eine große Menge Menschen folgte ihm, weil sie die Wunder Gottes an den geheilten Kranken sahen. Jesus stieg auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war kurz vor dem Passafest, das die Juden jährlich feiern. Als Jesus aufblickte und die Menschenmenge auf sich zukommen sah, fragte er Philippus, wo können wir Brot kaufen, das alle diese Leute zu essen bekommen? Und er sagte das aber nur, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er wusste schon, was er tun wollte. Philippus entgegnete, es würde mehr als 200 Denare kosten, um jeden auch nur ein kleines Stück Brot zu geben. Ein anderer Jünger namens Andreas, das war der Bruder von Simon Petrus, sagte zu Jesus, hier ist ein Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das schon für so viele? Sorgt dafür, dass die Leute sich setzen, sagte Jesus. Es waren allein an Männern, ungefähr 5000. Und dort, wo sie sich niederließen, gab es viel Gras. Und Jesus nahm nun die Fladenbrote, sprach das Dankgebet darüber und verteilte sie an die Menge. Ebenso machte er es mit den Fischen. Alle durften so viel essen, wie sie wollten. Und als sie satt waren, sagte er zu seinen Jüngern, sammelt auf, was übrig ist. Was übrig geblieben ist, damit nichts umkommt. Die Jünger füllten 12 Handkörbe mit den Brotstücken. So viel war von den 5 Gerstenbroten übrig geblieben. Und als die Leute begriffen, was für ein Wunder Gottes Jesus getan hatte, sagten sie, das ist wirklich ein Prophet. Auf den wir schon so lange warten. Jesus merkte, dass sie als nächstes kommen und ihn mit Gewalt zu ihrem König machen wollten. Deshalb zog er sich wieder auf den Berg zurück, er ganz allein. Die Gegend, in der das stattfand, die liegt nicht in der Nähe einer Großstadt. Das heißt, die Menschen mussten zum Teil Kilometer weit zu Fuß laufen, um dorthin zu kommen. Weit über 5000 Menschen. Wenn man mal alle Gottesdienstbesucher, die heute am Sonntag einen Gottesdienst in Wolfsburg besucht hat, zusammenzählen würde, dann würde man weit, weit nicht auf diese Zahl kommen. Ich weiß nicht, wie viele es genau sind, aber es kommt niemals auf 5000. Und diese Stadt hat 120.000 Einwohner, abgesehen von den ganzen Orten noch drumherum, nur die Stadt selbst. Und wir kriegen nicht mal 5000 Leute zusammen, die Jesus begegnen wollen. Und in der Gegend, wo nur so ein paar Dörfer sind, kommen 5000, und zwar nur Männer, das sind ja noch mehr gewesen, die haben nur die Männer gezählt. Die Frauen und die Kinder, und Kinder müssen dabei gewesen sein, denn der Junge, das war kein Mann, das war ein Junge, der 5 Brote und 2 Fische hatte, also müssen auch Kinder dabei gewesen sein, es waren also noch weit, weit mehr. Und die wollten alle Jesus sehen. Merkt ihr daran, wie beliebt Jesus war? Alle wollten sie ihn sehen, alle wollten dieses Wunder sehen. Das war ein riesengroßes Ereignis. Sie hatten von den Wundern gehört und sie wollten sie selber erleben. Da ist ja auch nichts gegen einzuwenden. Aber überlegt, die sind 5000 Leute, die zusammenkommen, die kilometerweit gelaufen sind. Und dann kommen die da an. Und das steht zwar jetzt nicht in diesem Text, aber das kann man in anderen Evangelien nachlesen. Er hat sie gelehrt. Jesus hat also nicht nur da gesessen und ihnen zu essen gegeben. Er hat sie erstmal stundenlang, hat er ihnen erstmal das Reich Gottes erklärt. Hat gepredigt. Und als sie dann stundenlang schon ausgeharrt haben, und die waren ja schon stundenlang vorher unterwegs gewesen, dann hatten die Hunger. Und das war keine Gegend, wo um die nächste Ecke eine Frittenbude oder eine Döner war. Er konnte nicht mal eben sagen, ach, lauf doch mal eben hin, holt mal ein paar Döner. Keine Frittenbude in der Nähe. Was machst du? Jesus hat ein Wunder gemacht. Überleg dir mal nur einmal alleine von der Vorstellung, wie viel Bäcker brauchst du, um 5000 Leute satt zu kriegen? Und wenn du nur ein Brötchen nimmst, geh mal hier zu einem Bäcker und versuch mal 5000 Brötchen bei einem Bäcker zu kaufen, kriegst du nicht hin. Und Jesus hatte nur 5 Brote, 2 Fische. Ja. So, dieses Wunder, das wurde ihm bewusst. Ne? Auf einmal wurde ihm klar, wie hat Jesus das denn gemacht? Der hat doch gar nichts gehabt. Und auf einmal sind alle satt geworden und noch riesig viel übrig geblieben. Den Mann, den brauchen wir. Das ist der, der Israel führen kann. Der gehört an die Spitze des Staates, oder? Bundeskanzler. Jesus für Bundeskanzler, oder? König, damals war es König. Jesus, ja, wir wollen dich als König. Und Jesus spürt das und merkt das. Die wollen ihn zu etwas machen, wo er sagt, nein, das ist nicht mein Auftrag. Die Beliebtheit hat er schon, die Anerkennung hat er, die Leute kommen in Scharen. Das wäre die Gelegenheit, die Macht zu ergreifen. Überhaupt kein Problem für Jesus. Aber nein, er tut genau das Gegenteil. Ich weiß nicht, was die Politiker heute tun würden. Aber Jesus tut genau das Gegenteil. Er zieht sich zurück. Er sagt, das ist nicht mein Auftrag, das ist nicht das, was ich will. Er zieht sich zurück. Und versteckt sich, er geht weg. Und ich glaube nicht, dass das bei den Leuten gut angekommen ist. Das sieht so aus, ich drücke mich vor der Verantwortung. Das ist bestimmt nicht gut angekommen. Aber das kommt noch schlimmer. Jesus bleibt nicht dabei, die Leute nur in der Beziehung vom Kopf zu stoßen, es wird noch schlimmer. Am nächsten Tag ist Gottesdienst. Die haben den Samstag gefeiert, Sabbat. Und Jesus geht in die nächste Synagoge. Und die nächste Synagoge war in Kapernaum. Und dort geht er. Und da, die haben anders Gottesdienst gefeiert als wir. Die haben im Gottesdienst gelesen aus dem Wort Gottes. Damals war es nur das Alte Testament. Und dann haben sie auch, dann ist einer nach vorne gegangen und hat etwas erklärt und gesagt. Und dann gab es durchaus auch ein Zwiegespräch. Da kam ein Streitgespräch zustande. Und das lesen wir mal, das geht nämlich dann danach weiter. So, Und Jesus nimmt kein Blatt vor den Mund. Da sind Leute im Gottesdienst, die er einen Tag vorher gerade belehrt hat und ihnen Brot zu essen gegeben hat. Johannes 6, 26 und 27. Jesus erwiderte, ich kann euch mit Sicherheit sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Was Gott euch mit diesem Wunder sagen wollte, interessiert euch nicht. Ihr solltet doch euch nicht so viel Mühe um die vergängliche Speise machen, sondern euch um die bemühen, die für das ewige Leben vorhält. Diese Nahrung wird der Menschensohn euch geben. Denn dazu hat Gott, der Vater, ihn als seinen Gesandten beglaubigt. Solch eine Ansprache ist nicht gerade hilfreich, wenn man in der Beliebtheitsskala wachsen will, an die erste Stelle kommen will. Er hat, im Grunde genommen macht er ihnen einen Vorwurf hier. Aber Jesus geht es hier nicht darum, den Menschen irgendwie für die Menschen beliebt zu werden, sondern er will ihnen sie auf die eigentliche Wahrheit hinweisen. So, den Tag vorher, dass sie zu essen bekommen haben, das war seine Barmherzigkeit. Er hat gesehen, dass sie Hunger haben und nichts in der Nähe zu essen kriegen konnten und er hat ihnen was zu essen gegeben. Aber er weiß genau, am nächsten Tag haben sie wieder Hunger. Und er will ihnen das Brot geben, was auf Dauer hält, das Geistliche. So, und das versucht er ihnen hier deutlich zu machen. Und er erweckt immerhin, so wie er das hier gesagt hat oder was er gesagt hat, weckt immerhin ihr Interesse. Sie kriegen große Ohren. Was meinst du damit? Es geht weiter. Da fragten sie ihn, was müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Jesus antwortete ihnen, Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr den anerkennt, den er gesandt hat. Doch da sagten sie zu ihm, wenn wir dir glauben sollen, dann musst du uns ein Wunder sehen lassen. Was wirst du tun? Unsere Vorfahren haben immerhin das Manna in der Wüste gegessen. Wie es ja auch in der Schrift heißt, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Jesus erwiderte, ich versichere euch nachdrücklich, es war nicht Mose, der euch das Brot aus dem Himmel gegeben hat, sondern es ist mein Vater, der euch das wahre Brot aus dem Himmel gibt. Denn das Brot, das Gott schenkt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Herr, sagten sie da zu ihm, gib uns immer von diesem Brot. Und Jesus entgegnete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Aber ich habe es euch ja schon gesagt, trotz allem, was ihr an mir gesehen habt, glaubt ihr nicht. Welch eine Anmaßung von Jesus. Die Juden, die verstanden genau, was Jesus ihnen hier sagen wollte. Sie haben das begriffen. Alex hat uns vorhin eine Bibelstelle vorgelesen aus dem Alten Testament, dass der Messias verheißen war, dass er einziehen sollte. Und es gibt nicht nur diese eine Stelle, die Alex uns vorgelesen hat, sondern das Alte Testament ist voll davon mit Verheißungen, es wird jemand kommen, der euch erlösen wird, der Messias. Und Jesus sagt hier, und das haben die Juden sofort verstanden, ich bin das. Ich bin das Brot, was aus dem Himmel gekommen ist. Ihr müsst mich annehmen, ihr müsst mir glauben. Und das ist in den Augen der Juden, wir sollen dir glauben. Stellt euch mal vor, heute würde ein Politiker sagen, wir nehmen mal unseren bayerischen Ministerpräsidenten, wenn der jetzt hinstellen sich würde, ich bin der Held, ich sag euch, wo es lang geht, ich führe euch aus der Krise. Was würdest du da wohl sagen? Zeig uns doch erstmal, wie du das in Bayern machst, bevor du hier Deutschland vertreten willst, oder? Tu doch mal erstmal was, tu doch erstmal ein Wunder und zeig uns, dass du das kannst, oder? Und genau das haben die Juden auch gemacht. Sie haben Jesus herausgefordert, mach doch erstmal ein Wunder. Was sie schon vergessen hatten, dass er gerade ein Wunder getan hat. Sie haben das gerade den Tag vorher erlebt. Und dann kommen sie, guck mal, wir haben ja das Manna in der Wüste, ja? Was hat Jesus gemacht? War das so viel weniger? Er hat 5000 Leute nach einem Tag, mindestens 5000 Leute, satt gemacht. Ja, das Wunder vom Manna, das hat 40 Jahre gedauert. Jeden Tag die richtige Menge, dass sie sammeln konnten, das stimmt. Das war ein tolles Wunder und auch riesig lange. Aber Jesus hat nicht so viel was anderes gemacht. Tu doch erstmal ein Wunder. Was haben Sie für Jesus von der Vorstellung? Und Jesus geht da gar nicht drauf ein und sagt nicht, guck mal, ich habe doch gestern gerade erst ein Wunder gemacht. Er wirbt nicht darum, ja, und sagt nicht so, ich habe es doch gerade getan, ja, sondern er sagt, nee, es geht nicht um das Essen. Es geht nicht um, dass du satt wirst jeden Tag. Es geht um viel, viel mehr. Das Eigentliche, der eigentliche Hunger in dir ist nicht, dass du jeden Tag was zu essen hast und deinen Magen gefüllt wird. Der eigentliche Hunger in dir, den kann nur Gott stillen. Der Hunger nach Leben, der Hunger danach, geliebt und anerkannt zu sein, zu wissen, wer man ist. Das ist der Hunger, den jeder Mensch in sich spürt und der nicht durch Brot gestillt werden kann, sondern nur von Jesus. Wenn wir Jesus annehmen, er ist der Ursprung des Lebens. Und wenn wir ihn annehmen, dann spüren wir seine Liebe, seine Anerkennung. Da wissen wir, warum wir leben. Und das steht den eigentlichen Hunger. Und darauf spielt Jesus hier an. Aber er sagt, und das wusste er auch, sie glauben das nicht. Sie können das nicht glauben. Sie nehmen ihn nicht an. Und genau das steht hier auch. Es geht nämlich weiter. In Vers 41, seine jüdischen Zuhörer waren empört darüber, dass er gesagt hätte, ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Ist das nicht der Sohn Josef, murrten sie? Wir kennen doch seinen Vater und seine Mutter. Wie kann er da behaupten, aus dem Himmel herabgekommen zu sein? Jetzt wird's kritisch. Solange ihn Jesus Gutes getan hat, war alles in Ordnung. Wunder nimmt man immer gerne mit, ja, wenn einem Gutes getan wird. Aber jetzt fordert Jesus Vertrauen. Jetzt geht's ans Eingemachte. Könnt ihr mir vertrauen? Könnt ihr das fassen, was ich euch sage? Auch wenn ihr es vom Verstand her nicht fassen könnt, könnt ihr das fassen, dass ich euch das Eigentliche anbiete. Ich bin der Messias. Ich bin der Erlöser. An mich sollt ihr glauben oder könnt ihr glauben. Und das konnten sie, da ging es zu weit. Da haben sie abgeblockt. Das ist doch der Sohn von Josef. Den kennen wir doch. Der ist ganz normal aufgewachsen. Das ist genauso ein Bengel gewesen wie der und der. Ein ganz normaler Mensch. Wie kann er jetzt behaupten, er kommt aus dem Himmel? Das konnten sie nicht fassen. Das ging über ihren Verstand hinaus. Und wir merken daran, Glauben ist nicht unbedingt, dass wir das mit dem Verstand fassen. Nein, ich kann das auch nicht mit dem Verstand erklären, dass Jesus aus dem Himmel herauskommt. Ich weiß, das steht alles in der Bibel, aber mit dem Verstand erklären, so funktioniert Glaube nicht. Glaube ist, ich vertraue und ich erlebe, dass Jesus die Wahrheit sagt. Ich erlebe, dass er kommt, dass er mir seine Liebe zeigt, dass er tatsächlich diesen Hunger in mir stillt. Das geht nur, wenn ich diesen Vertrauensschritt wage, auf ihn zugehe. So, ich denke gerade an das Bild, was Ina vorhin gesagt hat. Der da in diesem dunklen Loch steht, der vielleicht denkt, ich komme hier nie wieder raus. Wie soll das gehen? Und das Seil vor Augen nicht sieht. Oder das Seil denkt, ja, Seil, wenn da oben keiner ist, der mich rauszieht, was soll mir das helfen? Da kann ich wohl anfassen, aber das hilft doch nicht. Wenn du das nicht wagst, wenn du nicht den ersten Schritt tust und dieses Seil anpackst, dann wirst du das nicht erleben. Dann wirst du die Rettung nicht erleben. Dann kannst du noch lange davor stehen und man kann dir sagen, dieses Seil zieht dich raus. Da oben steht jemand, der dich rauszieht. Aber wenn du das nicht glauben kannst, wirst du es nicht erleben. Du musst es wagen. Ob du es verstehst oder nicht, du musst es wagen. Verlass dich einfach drauf. Probier es aus. Schlimmer als da unten stehen bleiben und ein Seil in der Hand haben, kann es nicht sein. Aber es kann auch dazu führen, dass das Seil dich da rauszieht. Also wag es, probier es aus. Und genau dasselbe. Wir dürfen auf Jesus zugehen und es ausprobieren. Ist er wirklich der Messias? Die Juden hier, die wollten lieber mit dem Verstand ergreifen. Die wollten lieber Wunder erleben, aber nicht die Botschaft annehmen, die Jesus sagt. Wenn ich jetzt nochmal wieder überlege, wie hätte denn ein Politiker in dieser Situation gehandelt? Wenn die Zuhörer empört sind darüber, was du gesagt hast, würde nicht jeder Politiker an dieser Stelle die Notbremse ziehen und sagen, ho, ich muss meine Kommunikation ändern. Ich darf nicht mehr ganz so forsch vorangehen. Dann wird beschwichtigt und dann wird immer ganz genau darauf geachtet, wo sind jetzt die Umfragewerte. Guckt an, was die CDU oder die CDU-Politiker gerade machen. Ja, jeden Tag gehen die Werte runter und man überlegt sich, welche Strategie können wir denn jetzt wählen, damit die Umfragewerte wieder raufgehen, damit wir wieder gewählt werden. Ja, und sie versuchen alle Möglichkeiten und Taktiken herauszufinden. Geht es um Beliebtheit oder um Glaubwürdigkeit? Muss ich den Menschen lieb Kind sein oder darf ich? Ich fand es toll, wie unsere Bundeskanzlerin um Entschuldigung gebeten hat, weil sie einen Fehler gemacht hat. Und das war ein Vorbild, glaube ich, für viele von uns. Glaubwürdig, also für mich war sie da viel glaubwürdiger als viele andere, die weiterhin um heißen Brei rumgeredet haben und nicht zugegeben haben, dass sie genauso an dieser Entscheidung beteiligt waren. Ich habe nur von der Bundeskanzlerin eine Entschuldigung gehört. Da waren noch mindestens 16 Ministerpräsidenten dabei. Söder hat sich auch entschuldigt. Gut, das habe ich nicht mitgekriegt, aber super. Genau, dann war es ein gutes Vorbild auch für andere, aber trotzdem, es waren nicht alle. Es waren viele mehr. Ich finde das Größe. Sich zu entschuldigen und für einen Fehler ist eine Größe und verdient allemal Anerkennung. Man darf Fehler machen und auch zugeben. Und man verliert dabei überhaupt keine Beliebtheit. So, man darf zu dem stehen, was man sagt. Und Jesus hat hier auch nicht um Beliebtheit gerungen. Ihm war wichtig, dass diese Botschaft, die er sagt, ich bin der Messias, das war ja die Wahrheit. Es war ja nicht irgendwas Gelogenes, sondern das ist die Wahrheit. Und das wollte er ganz deutlich machen. Es geht nicht, du brauchst nicht irgendwas suchen. Du willst auch nicht noch mehr und du brauchst auch nicht noch mehr Wunder. Was du brauchst, ist der Erlöser. Das ist das Allerwichtigste. Anders wirst du nicht in den Himmel kommen. Anders wirst du nicht erlöst werden. Anders wirst du dein Leben nicht finden. Und genau das sagt er dann auch. Ja, ich versichere euch, wer mir vertraut, hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Vorfahren haben das Manna in der Wüste gegessen und sind dann doch gestorben. Aber hier ist das wahre Brot, das vom Himmel kommt, damit man davon essen kann und nicht sterben muss. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Und das Brot, das ich ihm gebe, ist mein Fleisch hier. Ich gebe es für das Leben der Welt. Er reizt seine Zuhörer noch mehr. Er rudert also nicht zurück. Er nimmt nichts zurück von dem, was er gesagt hat, sondern im Gegenteil. Er verschärft das Ganze noch, bringt das noch mehr auf den Punkt. Er bekräftigt seine Aussage und am Ende sagt er, ich bin derjenige, der die Welt rettet. Stell dir vor, Söder steht da und sagt, ich werde die Welt retten. Wird man ihm das abnehmen? Er ist ja auch nicht der Erlöser. Das habe ich auch noch nicht von ihm gehört. Also ich will hier Söder nicht schlecht machen. Nein, aber merkt ihr, wenn da ein Mensch vor dir steht und sie haben ihn als Menschen gesehen. Wir sehen Jesus ja aus einer anderen Perspektive. Aber sie haben ihn als Menschen vor Augen gehabt und für sie war noch nicht klar, das ist der Sohn Gottes. Und er sagt, ich rette die Welt. Welch ein Anspruch, den er hier weitergibt. Und das konnten sie nicht fassen. Das löst einen heftigen Streit unter den Juden aus. Wie kann der uns sein Fleisch zu essen geben, schimpften sie. Aber Jesus fuhr fort, ich versichere euch mit allem Nachdruck, wenn ihr das Fleisch des Menschensohns nicht esst und sein Blut nicht trinkt, könnt ihr das ewige Leben nicht in euch haben. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn an jenem letzten Tag von den Toten auferwecken. Denn mein Fleisch ist wirkliche Speise und mein Blut ist wirklicher Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt innerlich mit mir verbunden und ich mit ihm. Jesus spricht hier nicht über Kannibalismus. Es geht nicht darum, Menschen zu opfern und zu essen. Jesus spielt hier auf ein Opferritual an, was den Juden sehr wohl bekannt war. Die Juden haben Schafe und auch Rinder geopfert und haben sie anschließend gegessen. Was sie nicht gemacht haben, ist das Blut trinken. Also das, was hier Jesus ausdrücklich sagt, das haben sie nicht getan. Sie durften nur das Fleisch essen. Aber damit haben sie sich mit diesem Opfer verbunden und haben gesagt, so, ich habe dieses Opfer gebracht, Gott gebracht, weil ich gesündigt habe. Und wenn ich das zu mir nehme, dann verbinde ich mich mit diesem Opfer und ich bringe mich im Grunde selber mit diesem Opfer. Ich sterbe dabei nicht, sondern das ist das Tier, aber ich verbinde mich mit diesem Opfer. So, und Jesus fügt hier noch einen hinzu, das Bluttrinken. Das war für die Juden ein absolutes No-Go. Blut durfte man nicht trinken. Im Blut ist das Leben, steht im Alten Testament. Und das Blut war von Gott gegeben. Da ist das Leben drin, das, was Gott gegeben hatte. Und das haben wir nicht anzurühren. Das ist heilig. Ja, wenn Blut vergossen wurde, bei den Opfertieren wurde es immer Gott gegeben. Es wurde an den Altar gegossen. Dann heißt, das wurde Gott gegeben. Es wurde Gott zurückgegeben. Wenn irgendwo ein Blut geflossen ist, dann musste es zugedeckt werden. Ja, Blut war heilig, das durfte man nicht essen, das war ein ausdrücklicher Befehl. Und Jesus sagt hier, wer mein Blut nicht trinkt. Wow. Versteht ihr, was damit gemeint ist, wie weit das geht? Es geht nicht nur darum, mich mit dem Opfer eins zu machen, denn Jesus spielt hier schon auf seine Zukunft, auf die Kreuzigung, dass er für unsere Sünden gestorben ist an. Genauso wie die Tiere für die Schuld gestorben sind, für meine Schuld gestorben sind, so stirbt Jesus für meine Schuld. Und darauf spielt er hier schon an. Wer mein Fleisch isst. Ja, wenn wir, so Jesus ist für uns gestorben. Und wenn wir auch noch sein Blut trinken, das heißt, dann machen wir uns noch mehr eins. Das heißt, wir nehmen ihn selbst in uns auf. Wir machen uns mit ihm eins, nicht nur vom Körper, sondern auch vom Leben her. Das Leben Jesu ist dann in uns. Das heißt, wir machen uns richtig eins mit ihm. Ihr habt bestimmt was von Blutsbruderschaft schon mal gehört, ne? Winnetou und Old Shatterhand und so. Das ist nur so ein bisschen Ritzen in den Fingern. Hier ist das noch was ganz anderes, eine ganz andere Ebene. Wir machen uns mit Jesus eins, vom Blut, vom Leben, als auch vom Körper her. So, und die Juden wussten genau, was Jesus hier meint. Die kannten auch diese ganzen Opferrituale. Das stammt übrigens, das wussten sie auch, dass das Abendmahl, was Jesus eingesetzt hat, stammt aus der Zeit, als sie aus Ägypten herausgezogen sind. Da hat das Blut nämlich gerettet und erlöst. Als die Juden kurz davor standen, dass Gott sie aus Ägypten herausführt, hatten sie den Auftrag, jede Familie sollte ein Schaf schlachten und das von dem Blut sollten sie an die Türrahmen streichen. Dann haben sie dieses Schaf gebraten und haben das aufgegessen. Und in der Nacht ist ein Engel von Gott geschickt worden und hat alle Erstgeburt in Ägypten umgebracht. Das war eine der Plagen, die Gott über Ägypten ausgesprochen hatte und auch getan hat. Nur da, wo er das Blut gesehen hat, an den Türrahmen, da ist der Engel vorbeigegangen. Das heißt, jeder Jude, der das geglaubt hat und das getan hat, der ist verschont geblieben. Die Leben sind gerettet worden und erlöst worden. So, und dieses Bild vor Augen, dieses Blut rettet und erlöst. Und genau das weist auf das Abendmahl hin. Das ist genau dasselbe. Jesus, und das haben sie jedes Jahr gefeiert zu Passa, dieses Passafest. Da haben sie immer ein Schaf geschlachtet, ein Lamm geschlachtet und haben das gegessen. Und Jesus hat dieses Opferritual weiterentwickelt, beziehungsweise ihm die eigentliche Bedeutung gegeben, als er das Abendmahl mit seinen Jüngern gefeiert hat, gesagt, das ist mein Leib, mein Fleisch. Esst das, damit ihr ewiges Leben habt, als Erinnerung an mich. Und trinkt das Blut, das erlöst euch, das befreit euch, das wird euch aus jeder Sklavenschaft erlösen. Aus der Hand des Feindes, aus der Hand Satans. Und du wirst ewiges Leben haben. Das ist das Bild. Und deswegen legt Jesus so einen großen Wert darauf, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt. Das ist die Erlösung. Und das wollte er den Juden mit aller Klarheit deutlich machen, eben halt mit dieser Botschaft. Aber dazu muss ich mich entscheiden. Dazu muss ich eine klare Entscheidung treffen. Da geht es nicht mehr darum, nur etwas zu empfangen, sondern da wird ein Anspruch an mich gestellt. Kannst du das glauben? Tust du das? Denn hingehen und essen, du wirst nicht gefüttert, du musst schon selbst gehen. Das heißt, du gibst dein Leben Jesus. Du verbindest dich mit ihm. Du lädst Jesus ein und sagst, Jesus, regiere du in meinem Leben. Das ist die Bedeutung davon. Dazu muss ich eine Entscheidung treffen, da wird es persönlich. Und da haben die Juden, die meisten, die ihm bis dahin nachgelaufen sind, weil er so beliebt war, da haben sie gesagt, ne. Vers 66 steht das ganz deutlich. Von da an zogen sich viele seiner Jünger zurück und folgten ihm nicht mehr. Er hatte nicht nur 12 Jünger. Das nur mal zur Ergänzung. Die 12 sind bei ihm geblieben, das können wir danach auch lesen. Nein, aber viele andere, die hinter ihm hergelaufen sind, weil er so tolle Wunder getan hat. Ja, es ist immer toll, wenn jemand solche Wunder tut, dann ist er beliebt, dann ist er begehrt, dann läuft man gerne hinterher. Das ist der Held. Aber wenn er dann kommt und sagt, so, ich sterbe für dich und gib mir dein Leben, dann wird's persönlich, dann muss ich eine Entscheidung treffen. Und das wollten sie nicht. So, wir wissen das in der Folge, an dieser Stelle wird das vielleicht noch gar nicht so deutlich, aber dass in der Folge der Hass auf Jesus, weil er das gesagt hat, weil er immer wieder gesagt hat, ich bin der Messias, ich bin der Erlöser, ihr sollt an mich glauben. Und der Hass wurde immer größer im Volk. Es wechselte immer wieder. Vorhin hat Alex uns darauf hingewiesen, Palmsonntag, da ist er mit Jubel empfangen worden und Palmen vor ihm niedergelegt worden als dem König der Juden. Und einen Tag später, kreuziget ihn, der ganze Hass, die Pharisäer, der Hass der Pharisäer, die haben das Volk angestachelt und haben Jesus ans Kreuz gebracht, weil sie ihn gehasst haben. Die Wunder waren auf einmal nicht mehr wichtig. Aber Jesus hat das ertragen, weil es ging ihm darum, die Menschen zu retten, zu erlösen, nicht um beliebt zu sein, nicht um der King zu sein, nicht um der König zu sein, um der Wunderwillen bejubelt zu werden, sondern ihm ging es darum, jeden Einzelnen zu retten, herauszuziehen aus dem Loch. Er hat es ermöglicht, er hat das Seil, um jemanden aus dem Loch zu ziehen, er hat das durch das Kreuz, durch seinen Tod am am Kreuz überhaupt erst ermöglicht. Vorher gab es dieses Seil nicht, dieses Rettungsseil. Er hat uns die Hand gereicht, um uns zu retten und uns zu erlösen. So, Jesus ging es nicht um Beliebtheit. Er war kein Politiker, der auf Beliebtheit geguckt hat, sondern ihm ging es um Glaubwürdigkeit und um die Wahrheit weiterzugeben. So, und du bist gefragt, willst du Jesus folgen? Auch du bist heute Morgen, ja. Normalerweise sind wir immer morgens hier, genau. Heute Nachmittag gefragt. Du bist gefragt. Willst du das annehmen, was Jesus getan hat? Willst du dein Leben ihm geben? Und wenn du das noch nie gemacht hast, heute Nachmittag, ergreif das Rettungsseil und probier es aus, ob jemand am Ende steht und dich hochzieht. Ich kann dir nur sagen, ich kann dir versprechen, Jesus ist da. Er lügt nicht. Er ist absolut glaubwürdig. Er sagt die Wahrheit. Er ist der Erlöser und er zieht dich aus dem Loch. Er gibt dir ewiges Leben. Und die, die wir dir das schon getan haben, lass uns daran festhalten. Weil wir können hinterherlaufen wie die Jünger. Aber wenn es dann brenzlig wird, wenn Jesus sagt, du hör mal, an der Stelle möchte ich, dass du anders handelst, dann kann es auch mal für uns eng werden. Dann können wir uns auch wehren und sagen, nee, Jesus, das wird mir jetzt unbequem. Da will ich nicht mehr. Das ist nicht gut. Jesus wird uns nie etwas auferlegen, was schlecht für uns ist. Jesus will, dass wir leben und das Leben genießen, ja, aber auch so leben, wie Gott sich das gedacht hat, weil es für uns und für alle Menschen das Allerbeste ist. Auch wenn es uns manchmal nicht gefällt. Also es lohnt sich, an Jesus festzuhalten. Und auch wenn wir das Abendmahl nehmen, dann ist das für uns ein Schritt dieser Erneuerung, beziehungsweise dieses Wiederfestmachen, sich bewusst machen, was hat Jesus für mich getan? Wofür ist er gestorben? Und das nochmal wieder festmachen, ja, Jesus, ich folge dir, ich nehme mich in dich, ich esse dich, ich trinke dich, du bist in mir. Sich auch bewusst machen, ja, Jesus ist bei mir. Hat mich nie allein gelassen und er ist bei mir. Dazu dient das Abendmahl, sich dessen bewusst zu machen. Jesus ist bei mir. Egal, was um uns herum passiert, er ist bei mir. So, entscheide dich immer wieder neu oder zum ersten Mal neu. Es lohnt sich, mit Jesus zu gehen. Nicht, weil er so viele Wunder tut, sondern weil er der Erlöser ist, weil er der Messias ist. Amen.